Ja, meine Damen und Herren, heute geht es jetzt los mit Morphologie. Der dritte große Teil der Vorlesung. Ich hatte schon gesagt, Morphologie, ein etwas ungewöhnlicher Name, das ist die Lehre von der Gestalt. Und in diesem Abschnitt geht es um die Morphologie der 60s. Auf den ersten Blick eine ungewöhnliche Verbindung. Die Morphologie, die Lehre von der Gestalt, enthält eine paradoxe Spannung. Einmal gibt es die sehr wirksam gewordene alte paulinische Lehre, also vom Apostel Paulus, die sich in dem Satz zusammenfassen lässt, die Morphe vergeht, die Gestalt dieser Welt vergeht. Also Morphe ist etwas, was vergeht. Ein Gedanke, der unheimlich oft hin und her variiert worden ist. Wenn Sie das weiterverfolgen wollen, empfehle ich Ihnen, etwas von einem sehr frommen Juden zu lesen, der 68 auf der Seite der Aufständischen war, nämlich Jakob Taubes, die politische Theologie des Paulus, München 93, erschienen, ein etwas verstümmelter Text, aber immerhin. Und man kann natürlich auch noch weitermachen mit Alain Badiou, den ich noch gar nicht erwähnt habe, der aber auch mit zu den französischen Kulturtheoretikern gehört, die seit den 80er Jahren interessante Beiträge geschrieben haben. Alain Badiou, Paulus, Berlin 2002. Und apropos Alain Badiou, das kann ich vielleicht auch noch Ihnen als Literaturangabe geben. Alain Badiou hat in der ohnehin immer sehr lesenswerten Zeitschrift Lettres Internationales im Winter 2005, im Herbstheft 71, einen lesenswerten Beitrag geschrieben über diese ganze Formation der Kulturtheorie in Frankreich unter der Überschrift Abenteurer des Begriffs über die Einzigartigkeit der jüngeren französischen Philosophie. Und was Badiou macht hier, ist eine steile These. Er stellt nämlich die These auf, dass es in Europa überhaupt nur drei wichtige Perioden gegeben hat, in denen ein neues Denken hervorgetreten ist, nämlich einmal die klassische griechische Philosophie zwischen Parmenides und Aristoteles, 5. bis 3. Jahrhundert vor Christus, und dann der Moment des deutschen Idealismus, Kant, Hegel, Fichte, Schelling um 1800. Ja, und der dritte Moment, der wichtig ist für die europäische Philosophie, das ist die Periode zwischen 1943 und 68, also die französische Kulturtheorie mit Autoren wie Sartre, Deleuze, Gaston Bachelard, Maurice Merleau-Ponty, Lévi-Strauss, Michel Foucault, Jacques Derrida, Jacques Lacan, also die Leute, die wir hier behandeln. Eine steile These von Badiou, lesenswert und auch spannend mal zu diskutieren. Ja, also Morphe, dabei war ich ja, die Lehre von der Gestalt. Eine Variante lautet eben, die Gestalt vergeht oder Gestalten sind etwas, was vergänglich ist. Und dann gibt es aber auch eine ganz andere Seite der Morphologie. Ich wollte nur sagen, diese Seite, die Morphe vergeht, 68 war ja auch ganz schnell vorbei, ja, gehört jetzt zur vorsintflutlichen Zeit. Die andere Seite der Lehre von der Gestalt bezieht sich auf Phänomene wie die Gestaltung der Erdkruste. Land, Meer, Küstenstreifen, Gebirge, Ebenen, Flüsse. Diese geografische Morphologie, also nicht die geistige Morphologie, sondern die geografische Morphologie, zur Vorlage nehmend hat einer unserer Klassiker, Emil Durkheim, eine soziale Morphologie konzipiert. Eine soziale Morphologie, die sich mit dem Substrat des Kollektivlebens, wie er das nannte, befasst, also die physisch-materiellen Gegebenheiten wie die Gestalt der Erdkruste, aber auch die Artefakte, die darauf gebaut wurden, die da herumliegen, die Verkehrswege, die angelegt wurden, die Deiche, die Bebauung, die Städte, die Mülldeponien, die Pfandflaschen, die Kleidung, kurz die dinglich-sächliche Welt als Substrat des Kollektivlebens, die Bühne samt der Bretter und Kulissen und Requisiten, auf der das soziale Theater stattfindet, alles das sollte soziale Morphologie sein. Soziale Morphologie sein. Das ist die andere Seite der Morphologie, also die Gestalten, die bleiben, auch wenn das Personal wechselt. Morphologie hat diese Spannung zwischen der Vergänglichkeit und der Dauer der Gestaltung, eine Spannung, die eben nicht mit dem biografisch vermittelten sozialen Leben zur Deckung zu bringen ist. Die Gestalten, auf die Morphologie sich richtet, sind einmal viel, viel kürzer als die Sozialität von Personen und das andere Mal sehr viel länger. Es gibt eben Gestalten der Ekstase, schnell verwelkend, Gestalten der Trägheit. Beides ist eben morphologisch interessant. Und es gibt auch ein Phänomen, in dem vieles zusammenkommt. Ein Phänomen, das die 60er Jahre, wenn Sie sich umtun, enorm interessiert hat. Sowohl als Symbol wie als Film, nämlich Erdbeben. Erdbeben. Erdbeben, was ist das? Das ist kurz und schnell vorbei. Und doch geht es um etwas, was nach unserer Erwartung ja doch ganz stabil sein sollte, nämlich die Erdkruste. Das wäre mal so eine Studie wert, Metapher, Allegorie des Erdbebens in den Diskursen um 68. Manche haben auch gesagt, das sei ein Erdbeben gewesen, überhaupt. Le tremblement de terre. Was ich in diesem Abschnitt machen möchte, ist jetzt keine historiografisch ermüdende Bilanz oder Buchhaltung von 68. Diese Rechnungen sind immer schnell gemacht und werden ja alle 5 Jahre von Veteranentreffen bilanziert. Das letzte hatten wir, glaube ich, 2008. Da finden Sie enorm viel Literatur. Da finden Sie auch eine Bilanz von mir online auf meiner Homepage unter dem Titel 1968 Aufstand der Werte, Fragezeichen. Das können Sie nachlesen, das lasse ich jetzt alles weg. Ich werde in diesem Abschnitt Morphologie auch nicht das alles nochmal aufgreifen, was in den verschiedenen Antis steckt. Sie erinnern sich an Glücksmanns, Anti-Anti. Nicht? Also der Antikommunismus aus der Kritik am Archipel Gulag, der Antifaschismus aus dem Zivilisationsbruch von Auschwitz heraus, der Anti-Amerikanismus, der von Hiroshima herrührte, da haben wir viel drüber erfahren schon, das will ich nicht machen. Ich will morphologisch vorgehen und nach Gestalten fragen, und zwar im Sinne dieser Spannung, die ich aufgezeigt habe, der Spannung der Morphe des raschen Verschwindens und der Morphe der Erdkruste. Anders gesagt, es geht mir um einen Doppelaspekt von einerseits Unerwartetem und andererseits Ausgebreiteten. Denn das gehört mit zu den Charakteristika der 60er Jahre. Die Aufstände, der Protest, die Revolte, wie immer man das typologisiert, sie kamen in jedem Fall unerwartet, ob in Japan, ob in Berkeley, ob in Berlin oder in Paris. Sie kamen unerwartet. Und zweitens, sie waren international eben, sie waren über die Erde ausgebreitet. Und seit 68 hat sich das Unerwartete und das international Ausgebreitete, Planetarische oder heute würden wir sagen Globale, ein größeres Gewicht bekommen. Man kann sich das klar machen, wenn man auf die Gegenbegriffe geht, also erwartet, unerwartet, Erwartungen beziehen sich auf den Lauf des Geschehens. Und wenn man aus solchen Erwartungen Theorien macht, so kommt man zu Geschichtsphilosophien. Nicht? Erwartungen, die sich auf den Lauf des Geschehens beziehen. Und das 19. Jahrhundert, Sie erinnern sich aus dem letzten Winter, wenn Sie da waren, das war ja voll von Geschichtsphilosophien. Und auch in den 20er Jahren, in der ungeliebten Moderne, liefen immer auch noch Geschichtsphilosophien mit. Irgendwie erwartete man das Finale der modernen Gesellschaft, die Überwindung der modernen Gesellschaft. Nun, das Unerwartete, das sprengt eigentlich alle Geschichtsphilosophien. Und auch seit 1968 ist der Wert von Geschichtsphilosophien rapide gesunken. Und bei Historikern ist das Wort Geschichtsphilosophie ja eigentlich schon ein Schimpfwort geworden. Anders gesagt, der Fahrplan, wie die Geschichte weitergeht, der ist abhanden gekommen. Erwartet, unerwartet. Die andere Opposition lautet international-national. 1968 entdecken sich Gruppen aus verschiedenen Nationen als international. Und mit der Nation ist es eine, wie Sie wissen, nicht minder schwierige Sache als mit der Erwartung. Wenn man daraus nämlich Theorien macht, dann entstehen Begründungen für die Differenz der Nationen. Und das 19. Jahrhundert war auch voll von Nationentheorien. Da entstehen sie hochblütig. Ich erinnere an Moses Hess, europäische Triarchie, die Nationentheorie. Auch in der ungeliebten Moderne münden die großen totalitären Systeme in raumgreifende Nationalismen dann. Eben den Nationalsozialismus Hitlers und, um die parallele Formulierung zu sagen, Sozialismus in einem Land bei Stalin. Sozialismus in einem Land. Seit 68 aber mit der Erfahrung eines unerwarteten Internationalismus fallen Theorien, die einer nationalzentrischen Logik folgen, im Kurs. Das können wir beobachten bis heute. Und die nationale Rechte in Deutschland hat gerade in der Internationalität des Ereignisses von 68 ihren Hauptangriffspunkt gewählt, denn für eine gewisse Zeit hat man damals einfach vergessen, dass es Nationen gibt. Hinzu kommt noch ein weiteres Moment, nämlich die Wahrnehmung der Gestalt des Planeten. Sie war dabei auch von jenen ersten Fotos inspiriert, die die Erde aus dem Weltraum gesehen zeigten. Das konnte man erstmals in den 60er Jahren sehen. Nicht? Der Blick vom Mond auf die Erde, nicht? Der war Einstieg auch in eine neue Wahrnehmung der Form von Globalität, auf der auch heutige Globalisierungsvorstellungen aufruht. Ja, was will ich machen? 4 Teile, wiederum mit Kürzeln überschrieben. 1. Teil Sound, 2. Teil Wandzeitung, 3. Teil eine Abkürzung FLN und 4. Teil Go In, Drop Out. Ja, ich fange an mit dem Sound. Ich will dieses Phänomen des international Unerwarteten vielleicht etwas ungewöhnlich einführen. Ich möchte nämlich nicht mit jetzt irgendwann einer Ereigniserzählung der Studentenrevolte in Freiburg, Tübingen, Frankfurt, Berlin, London, Paris, Athen, Prag, Warschau, Tokio, Berkeley, Rio de Janeiro und so weiter anfangen. Das können Sie alles in den Geschichtsbüchern nachlesen. Ich will sozusagen mit einer akustischen Gestalt anfangen und ein Gerät habe ich mitgebracht, das noch nicht im Technikmuseum gelandet ist, das aber im Unterschied zu allen PowerPoint-Präsentationen funktioniert. To introduce myself, I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Stole many a man's soul and faith. I was round when Jesus Christ had his moment. Also, das kennen Sie natürlich alle, haben Sie auch schon mal gehört. Vielleicht wahrscheinlich nicht unbedingt in Vorlesungen, aber Sie wissen, Klassiker gehören in Vorlesungen. In den 60er Jahren ist die Ausbreitung dieser Art von Musik etwas Unerwartetes. Damit hat auch keiner gerechnet, vor allem nicht in Europa und schon gar nicht in Deutschland. Das Erstaunen angesichts dieser Art von Musik ist heute schwer nachvollziehbar. Warum? Weil die Gewöhnungsprozesse beim Hören sehr schnell gehen. Das ist ein anthropologischer Sachverhalt. Man gewöhnt sich sehr schnell. Wenn Sie was Neues hören, hören Sie es zum zweiten Mal, haben Sie es eigentlich schon immer gehört. Es gab aber damals, daran muss man immer noch erinnern, ernsthafte Versuche von Medizinern, die ansteckende ekstatische Begeisterung für diese Musik auf die Wirkung bisher unerkannter Viren zurückzuführen. Der Nachweis scheiterte. Aber die überlieferten kulturellen Interpretationsmuster waren wesentlich erfolgreicher, denn Eltern und Großeltern waren sich rasch einig, was die Kinder da hören, und das ist Negermusik. Negermusik, so hieß der offizielle Terminus. Und sie bewegen ihren Körper dabei so, als wären sie in einem afrikanischen Kral. Damit hatte niemand gerechnet. Nun, wir wissen als Soziologen, dass Stereotype, und das ist ja ein Stereotyp, falsch sind, aber nie ganz schief liegen. Und in diesem Fall traf dieses Stereotyp Negermusik beim ersten Hören ins Schwarze. Beim zweiten Hören wird die Sache schwieriger, denn in einem afrikanischen Dorf hört sich die Musik noch etwas anders an. Das hört sich ein bisschen anders an, denn, um das kurz zu sagen, was Sie alle wissen, diese Art von Musik ist mit den westafrikanischen Sklaven in die Karibik, in den Süden der USA gelangt, hat sich dort mit bestimmten Elementen der europäischen Musiktradition vermischt, in den Formen der Bluesgesänge schwarzer Plantagenarbeiter oder der Kirchenlieder von christianisierten Schwarzen, die, wo sie dann ausnahmsweise zum Zwecke der Begräbnismusik an Instrumente herankamen, den Jazz erfunden haben. Und all das wäre längst vergessen und verloren, wie unzählige Gesänge und Musiken, die Menschen seit Urzeiten hervorgebracht haben, spurlos verhallt sind, wenn es nicht eine Art der Aufzeichnung gegeben hätte, die so beschaffen ist, dass das entscheidende Fluidum dieser Musik reproduziert werden konnte, nämlich die Schallplatte. Die Schallplatte, das ist ein morphologisch auch höchst interessantes Ding. Dieses Artefakt samt einem Abspielgerät verbreitete sich nach dem Ersten Weltkrieg zunächst in den USA und dann über die ganze Welt. Die Schallplatte und die technischen Derivate, Tonband, CD, MP3 und so weiter, ist bekanntlich, wie viele Technik oder die meiste Technik, immer zu vielerlei zu benutzen. Es gibt Mozart, Wagner auf Schallplatte, Kinderlieder, Dichterreden, Ansprachen vom Bundespräsidenten. Aber das ist für unseren Kontext ist nun eins wichtig. Es gibt Zwecke, für die die Schallplatte im Kern entbehrlich ist. Die europäische Musik hat sich ohne Schallplatte zu höchsten Höhen entwickelt. Die schriftlich aufgezeichneten Noten und eine Aufführungstradition reichten bis heute auf. Für die Ausbreitung dieser afroamerikanischen Musik reichen Noten aber nicht aus. Das ist ein entscheidender Unterschied. Und wenn Sie eine Kommilitonin oder einen Kommilitonen der Musikwissenschaft mal in Verzweiflung bringen wollen, so bitten Sie ihn doch einfach mal, das Stück eines westafrikanischen Trommelensembles mit Stimmen dazu in Notenschrift zu fixieren. Genauer gesagt, er wird überhaupt keine Probleme haben, die Harmonik zu fixieren. Auch die Melodien sind gut fixierbar, aber dieser gottverdammte Rhythmus, daran wird das Unternehmen der Fixierung scheitern. Wichtig ist, die Ausbreitung der afroamerikanischen Musik haftet an der technischen Reproduzierbarkeit durch Schallplatte und die Weiterentwicklung der Tonträger. Warum ist eigentlich die Schallplatte unentbehrlich für die Ausbreitung dieser Art Musik? Und ich denke, das hat etwas mit dem zu tun, was man Sound nennt, mit dem Sound. Was ist Sound? Das ist gar nicht mal so einfach zu sagen. Sound ist nämlich etwas, das Sie nur durch Tonaufnahmen und Abspielgeräte hinbekommen. Und bis heute entwickeln Bands dieser Musikrichtung, Bands, die Derivate afroamerikanischer Traditionen spielen, sie entwickeln ihren Sound durch geduldiges und aufmerksames Wiederhören apparativ aufgezeichneter Musik. Das ist bei Mozart anders. Ja, nun haben wir einiges zu klären, wieso in den 60er Jahren diese unerwartete Internationalisierung dieser Art Musik in der Bewegung der 60s, der Studentenbewegung, der Studentenrevolte, der Jugendrevolte, wieso das? Wieso stellt sich das über einen bestimmten Typus von Musik her? Ich kann ja fragen, warum nicht Schönberg oder Beethoven oder chinesische Harfen, die ja auch auf Schallplatte verfügbar gemacht worden sind und werden können. Und das war ja eigentlich auch die große Frage der Großeltern und Eltern an die Jüngeren, warum ausgerechnet diese Negermusik? Ja, um zu Antworten zu kommen, hilft es nicht. Wir brauchen einfach ein Stück Musiksoziologie dazu, was leider viel zu wenig gemacht wird in unserem Fach. Das will ich jetzt versuchen. Wir haben hier diese überbordenden Visual Turns. Wir brauchen ein bisschen mehr Musik-Turn vielleicht auch mal. Also, ich will das ein bisschen ganz grob machen, Musiksoziologie. Der Sound der Rock- und Popmusik, der interessiert uns ja als Morphe der 60s. Und zwar als die Gestalt der Ausbreitung, der Internationalisierung, der Globalisierung, wie wir heute sagen würden. Also man könnte auch sagen, wir versuchen vielleicht einmal einen Anfang zu machen einer musikalischen Theorie der Globalisierung. Ich weiß nicht, ob Sie Musikunterricht gehabt haben, vielleicht spielen Sie ein Instrument, aber wenn Sie in ein Lehrbuch der Musikwissenschaft hineinschauen, dann können Sie lernen, dass für die Theorie der Musik drei Phänomene einen zentralen systematischen Stellenwert haben. Melodie, Harmonie und Rhythmus. Was ist das? Sie wissen, was das ist, was eine Melodie ist. Melodie, so nennt man eine Tonfolge von Tönen verschiedener Höhe oder Intervallen verschiedener Größe und Richtung, die als Einheit, als ein Zusammenhang aufgefasst werden. Harmonie, das ist das Zusammenpassen von Tönen, wenn sie gleichzeitig erklingen. Und Rhythmus. Rhythmus nennt man die zeitliche Bewegung der Musik, die Begrenzung und das Maß des zeitlichen Flusses. Es gibt längere und kürzere, leichtere und schwerere Zeitwerte. Das ist sozusagen das Elementare. Musik, so könnte man sagen, mit Melodie, Harmonie und Rhythmus, die stimmlich und instrumental erzeugt werden können, fügen die Menschen dem akustischen Universum, das aus einem diskontinuierlichen Konglomerat von Stille, Geräuschen, Lärm und Rauschen besteht, sie fügen diesem akustischen Universum eine Ordnung hinzu, und das ist Musik. Musik ist ein Phänomen menschlicher Kultur, und von daher gilt auch für Musik der kultursoziologische Hauptsatz, der bei mir immer ganz einfach ist: Nicht alles ist möglich. Nicht alles ist möglich. Das heißt, Kultur ist immer eine Selektion aus einer abstrakten Fülle von menschlichen Entwicklungsmöglichkeiten. Und wenn Sie nun Musik aus verschiedenen Kulturkreisen miteinander vergleichen, was Sie heute ja sehr gut machen können, wenn Sie nachher mal in ein Musikgeschäft gehen mit einer hinreichend komplexen Sammlung von Ethnomusik und woher sie auch immer kommt. Wenn Sie das vergleichen, werden Sie rasch feststellen, dass diese drei Elemente, Melodie, Harmonie und Rhythmus, recht verschieden gewichtet sind und einen sehr verschiedenen Grad an Komplexität besitzen. Also ganz grob und vereinfacht gesagt, bitte die Musikwissenschaftler um Entschuldigung, kann man sagen, dass eine komplexe Melodie eine relativ minder komplexe Harmonie und relativ minder komplexe Rhythmik nach sich zieht. Eine komplexe Harmonie dagegen verweist Melodie und Rhythmik auf den zweiten Platz und eine komplexe Rhythmik bringt Einschränkungen im Bereich von Melodie und Harmonie. Warum? Das hat natürlich teils physikalische Gründe einfach, akustisch, physikalische Gründe. Und darauf bezogen, was für uns viel wichtiger ist, Gründe der kulturellen Wahl menschlicher Gesellschaften. Nicht allen Kulturen ist an der Musik alles gleich wichtig. Das wäre eigentlich meine Fragerichtung. Und da müsste sich man irgendwann nochmal gründlich an die Arbeit machen. Ich will nur ganz grob einige Orientierungen geben. Also zum Beispiel, wenn Sie jetzt in den Plattenladen gehen und sich dort ein traditionelles chinesisches Musikstück reinziehen, wie man das heutzutage sagt, dann können Sie finden, dass die Gongs und die Schellen explosionsartige Unterbrechungen der Zeit tätigen, aber dass dies in einem relativ unterkomplexen Rhythmus geschieht. Wenn Sie dann bei diesen chinesischen Musikstücken auf die Melodie hören, so finden Sie sie spontan als hörgeübte Europäer zunächst recht unharmonisch. Aber wenn Sie sich dann anstrengen, Ihr Harmoniebedürfnis zu zügeln, stellen Sie fest, dass die Melodie die akustischen Chancen der Verschiedenheit der Tonhöhen viel mehr ausnutzt als europäische Melodien. Die Tonleiter hat nämlich mehr Tonschritte. Mehr Tonschritte. Das gilt ja auch für die indische Musik. Also, grob gesagt, morphologisch betrachtet, finden wir die komplexeste Melodik im Orient. Wir Europäer sind dagegen, wie soll man sagen, melodische Stümper. Warum? Weil wir vielleicht eine ganz andere Wahl getroffen haben. In unserer Musik steht das Spiel von Harmonik und Dissonanz oben an und die anderen werden sozusagen nachrangig behandelt. Das gleichzeitige Erklingen verschiedener Tonhöhen, Mehrstimmigkeit, Polyphonie, das ist in der europäischen Musik hochentwickelt und dieser Harmonik, diesem harmonischen Interesse an der Musik haben wir die anderen Dimensionen untergeordnet. Wir haben unsere Tonleiter nach harmonischen Gesichtspunkten vereinfacht, die Intervalle auch wohl temperiert, um Stimmigkeit und Unstimmigkeit sich abwechseln zu lassen, um Konsonanz und Dissonanz zu erzeugen. Und dieses Spiel von Konsonanz und Dissonanz ist das, was wir besonders gut finden. Und wir haben auch unsere Rhythmik der Harmonik untergeordnet. Unsere europäische Rhythmik beruht auf einer durch Takt einteilbaren, leeren Zeit, so würde ich sagen. Wenn man auf Harmonie aus ist, wenn man diesen Aspekt des musikalischen Universums so in den Vordergrund stellt, wenn man auf Harmonie aus ist, das heißt auf die Gleichzeitigkeit verschiedener Tonhöhen, dann braucht man ein Maß der Gleichzeitigkeit. Das heißt, man muss abstrahieren und eine leere Zeit konstruieren. Wir finden im Abendland die komplexeste Harmonik. Wenn Sie jetzt Musik aus Schwarzafrika hören, so in der Art, wie ich sie eben vorgespielt habe, so finden Sie da eine Melodik und Harmonik, die relativ unterkomplex ist. Schlichte Melodien, oft nur mit einer fünfstufigen Tonleiter, kaum Mehrstimmigkeit. Die afrikanische Musik, schwarzafrikanische Musik, westafrikanische, insbesondere, hat dagegen das akustische Universum mit einer hochkomplexen Rhythmik erobert. Ja, meine Damen und Herren, Kulturen treffen ihre Wahl und ich würde immer sagen, bringen es dann in ihrem Wahlfach zur Meisterschaft. Und nun werden Sie zu Recht fragen, warum ausgerechnet diese Wahlen, warum keine anderen, warum haben sich Kulturen so entschieden und nicht anders? Ja, ich weiß nicht, das ist eigentlich kaum erforscht richtig. Es ist viel zu wenig darüber nachgedacht, um da genaue Antworten zu geben. Wir müssen uns vielleicht mit recht ungesicherten Intuitionen, vielleicht auch mit Deutungen von Klischees, die sich ja auch fortschreiben, behelfen. Vielleicht haben wir Europäer es in Sachen Harmonie so weit gebracht, weil wir, wie uns ja Nicht-Europäer häufig sagen, so streitsüchtig sind in Europa. Vielleicht. Hat vielleicht die unübertroffene Meisterschaft der Melodik im Orient etwas damit zu tun, dass individuelle Zurückhaltung, Höflichkeit, aber auch das Streben nach Konformität, Balanciertheit kulturell im Orient stark verbreitet ist? Wenn Sie da in ein Hotel reingehen, haben Sie schon Schwierigkeiten, wenn Sie jemandem begegnen, sagt er, Sie zuerst. Nein, ach, gehen Sie doch zuerst. Ach nein, gehen Sie doch zuerst. Nein, Sie doch zuerst. Und wer dann zuerst durch die Tür geht, hat verloren. Nicht? Diese Zurückhaltung. Vielleicht hängt das damit zusammen, dass sozusagen die einzelne Melodie dort eine Rolle spielt. Wenn man nun mal so versuchsweise so denkt, müsste man ja vielleicht weiterfragen, was wären mögliche Bedingungen für die musikkulturelle Wahl der Afrikaner? Denn die ist ja der Grundstock gewesen für den Sound, der sich so in den 60er Jahren internationalisieren konnte. Und es wäre sehr schön, wenn wir hier etwas mehr wüssten, dann könnten wir nämlich genauer sagen, was es mit diesem unerwarteten Siegeszug der Musik auf sich hat, in der sich eben afrikanische Rhythmik und europäische Harmonik, das sind ja die beiden Komponenten, verbinden. Ja, das ist eben eine Musik, die seit den 60er Jahren global so erfolgreich ist wie die Posaunen von Jericho. Keine Mauer hat dieser vor Musik dieser Art gehalten, weder die Berliner Mauer noch die chinesische Mauer. Auch die chinesische Rockmusik hat Einzug gehalten. Ja, wir müssen uns also nochmal umsehen, vielleicht im vorkolonialen Afrika, suchen, ob wir da irgendwelche kulturellen Spezifika finden, um den Ursprung oder die Wurzel entdecken oder die mehreren Wurzeln. Wenn Sie ethnologische Schriften über Schwarzafrika lesen, da finden Sie in schöner Regelmäßigkeit so Sätze wie bei dem Stamm XY in Afrika spielt die Musik eine besondere Rolle. Sie haben viele Trommeln und so weiter und so weiter. Es gibt auch dort, wo gesellschaftliche Arbeitsteilung noch ganz gering ist, schon Berufsmusiker, grob gesagt Schmiede und Trommelspieler, sind überhaupt die ersten sozialen Differenzierungen im vorkolonialen Afrika. Und Schmiede, das sind oft böse, verfemte, unheimliche Gestalten, die zum Teil auch in Distanz zum Gemeinwesen leben. Trommler dagegen sind hoch angesehene Berufe, woraus Sie sehen, dass Hämmern und Hämmern offensichtlich auch zwiefach kodiert werden kann. Aber ich habe bedauerlicherweise, vielleicht hilft mir die eine oder andere von Ihnen nochmal, zu der Frage, warum die Trommelkunst, die Rhythmik in Afrika Weltspitze ist, nichts gefunden. Ich lese immer über die Zerstörung afrikanischer Kultur durch die Europäer, ist ja alles richtig. Aber dass heute die Jugend fast der ganzen Welt nach Rhythmen afrikanischen Ursprungs tanzt, ist irgendwie ethnologisch noch nicht richtig reflektiert. Obwohl auch aus ethnologischen Berichten zu entnehmen ist, dass zur Trommelmusik immer ziemlich viel und vor allem ziemlich lange und ausdauernd getanzt wird, in virtuosen Körperbewegungen, wie ein Ethnologe schreibt. Und Sie wissen ja, es sind solche Körperbewegungen, die zu erlernen, ein Europäer ja etliche Übungsstunden braucht. Vielleicht hat der eine oder die andere mal einen Tipp, wo man nochmal was finden könnte zu dieser Frage. Ich würde dann versuchen, jetzt mal mit der Gestalt des Tanzenden. Denn die Präferenz des Rhythmuses und der Tanz, das gehört ja doch zusammen. Was machen Menschen, wenn sie tanzen? Beim Tanzen versuchen wir ja, unseren Körper in eine Bewegungsform zu bringen, die dem Boden gegenüber indifferent ist. Das ist eigentlich Tanzen. Nicht? Beim Gehen, Springen, Klettern machen wir was anderes. Da geben wir unserem Körper eine Bewegungsform, die der Spezifität des Bodens angemessen ist. Jetzt bei dem Schneebelach sehr gut nachzuempfinden. Auf Geröllhalden kann man schlecht tanzen. Warum? Weil hier der Boden zu indifferent ist. auf Schneeflächen hier kann man auch schlecht tanzen. Also im Verhältnis des Bodens, wenn man sozusagen von der Anthropologie des Tanzens hergeht, muss eine Indifferenz da sein und am besten, das ist mein Gedanke, am besten ist natürlich ein neutraler Boden. Wie Sie wissen, stören auch schon manchmal die Schuhe, weil sie die Neutralität des Bodens verzerren. Wir müssen uns also den Boden mal etwas genauer anschauen, den Tanzboden, den Trommelboden, den Resonanzboden. Ja, und einen wichtigen Hinweis habe ich bei Pierre Berthaud gefunden. Pierre Berthaud, ein bekannter französischer Hölderlin-Forscher, aber nicht nur das, nicht bei Hölderlin habe ich das gefunden, sondern in seiner Geschichte Afrikas südlich der Sahara. Da schreibt er, ich zitiere Berthaud, geografisch ist der schwarze Kontinent durch unermessliche Räume, meist unfruchtbare Böden und fast überall durch ein ungünstiges Klima bestimmt. Eine außerordentlich dünne, sehr unregelmäßige Besiedlung lässt nur wenige Einwohner auf einen Quadratkilometer entfallen und ruft so den Eindruck eines über den ganzen Kontinent wirbelnden Menschenstaubes hervor, der sich nur an wenigen verhältnismäßig günstigen Stellen festsetzt und gedeiht. Aber nur ganz selten eine Bevölkerungsdichte erreicht, die der des geschichtlichen Europas vergleichbar ist. Zitat Ende. Bis zum Erscheinen der Europäer kannten die afrikanischen Stämme kaum Besitz von Boden. Der Bodenbesitz, dem kam auch kaum großer sozialer Wert zu. Das müsste man vielleicht mal festhalten. Der Boden, so kann man sagen, erfuhr in Schwarzafrika keine kulturelle Wertschätzung. Er galt eben als indifferent neutral. Und das ist ein großer Unterschied zu Europa. In Europa ist es ganz anders gewesen. Der europäische Bauer hat den Boden immer als sein Eigentum behandelt. Und Berthaud, der darauf aufmerksam macht, schreibt, ich zitiere, der bebaubare Boden Westeuropas ist viel weniger als gemeinhin angenommen Geschenk der Natur, sondern viel eher das Ergebnis steter Anstrengung der Bauern und der Düngung durch ihr Vieh. Die Humusbildung bindet den Bauern an seinen Boden, sie ist es, die letztlich seinen Besitz begründet. Seine Scholle gehört ihm schon deshalb, weil er sie geschaffen hat. Zitat Ende. Also der europäische Boden ist nicht neutral. Was die Neutralität angeht, haben wir Europäer eine andere Wahl getroffen. Das wissen Sie, neutral ist in Europa Wasser. Wasser. Und zwar in einem kulturell mehrfach kodierten Sinne, was immer, an das immer Sie denken, als chemische Neutralisierung, als Diskurs über die Verwässerung von Prinzipien, juristisch als Komplex der Freiheit der Meere, der Uferfreiheit von Seen, der Neutralisierung von Dämonen durch Wassertaufe und Sie dürfen natürlich auch Hegel und die mit allen Wassern der Dialektik gewaschenen hinzunehmen. Also, kurz gesagt, von den kulturellen Codes her ist bei uns das wasserneutral kodiert, der Boden nie und nimmer. Die Europäer kennen keinen neutralen Boden. Sie kamen sogar auf die Idee, auf dem Mond eine Fahne aufzupflanzen und die Russen unter dem Nordpol unten eine Fahne aufzupflanzen und sind unendlich viele Bodenbesetzungen aus Europa hervorgegangen. Ja, meine Damen und Herren, vielleicht, wer weiß, vielleicht verstehen Sie jetzt, warum wir nicht so gut tanzen können wie die Afrikaner. Wir haben nämlich keinen neutralen Boden. Und versuchen Sie es mal, aber Sie werden rasch feststellen, dass man im Wasser nicht tanzen kann. Und vielleicht haben Sie das ja auch schon mal erlebt, wenn eben solche Rhythmen losgehen, dass Sie dann anfangen, mit den Füßen zu wippen, egal auf welchem Boden, dass Sie mit den Fingern auf irgendwelche Flächen, gerade so wie sie da sind, trommeln, ganz indifferenten Flächen, ob das nun eine Sessellehne ist, eine Tischplatte, Fenstersimse oder sie greifen nach allen möglichen Dingen an und für sich betrachtet, wie Gläsern, Flaschen, Haustürschüsseln, Kisten, Koffern, Schuhen, Kochtöpfen und vermehren den Rhythmus. Der jeweilige Trommelboden ist dabei indifferent. Was zählt, ist etwas anderes, ein anderes Phänomen. Resonanz. Resonanz, ein ganz wichtiges Phänomen. Resonanz und die beliebig multiplizierbare Resonanz. Und zu Resonanzböden können Sie so ziemlich alles nehmen, eben nur feuchte und wässrige Dinge eignen sich nicht. Dieses altafrikanische kulturelle Konzept, so nenne ich das, der Indifferenz des Bodens, der Gleichgültigkeit dem Boden gegenüber, hat nun eine wichtige soziale Konsequenz, worauf wir Soziologen ja immer unser Augenmerk richten. Der einzig wahre Reichtum der altafrikanischen Gesellschaften ist der Reichtum an Menschen. Man kann das auch im mehrfachen Sinne einen bodenlosen Humanismus nennen. Und zwar Humanismus nicht im Sinne des europäischen Ideals, sondern weit prägnanter als ein Humanismus bezogen auf den menschlichen Leib, auf die menschliche Psychologie, auf die Abhängigkeit untereinander. Herrschaft in Afrika, das versichern Ihnen alle Afrika-Forscher, ist mehr als anderswo auf dieser Erde Herrschaft über Menschen. Das Konzept der Territorialherrschaft, das heißt der Einzäunung von Gelände, mein Land, mein Boden, fehlt im alten Afrika oft völlig. Es sind dies Errungenschaften, die die Europäer hineingebracht haben. Oder, um es mit den Worten eines berühmten Afrikaners zu sagen, Leopold Sédar Senghor, in Frankreich sehr viel rezipiert, in einer Zeit, als es eine Mode der Negritüde in Frankreich gab. Da heißt es bei Senghor, ich zitiere, in Afrika gibt es keine Grenzen, nicht einmal zwischen Leben und Tod. In Afrika gibt es keine Grenzen, nicht einmal zwischen Leben und Tod. Wir haben, was wir in Schwarzafrika finden, das sind höchst komplexe Techniken der, wie sagen wir, Menschenführung, der Beeinflussung von Menschen und der Konfliktregulierung. Zu diesen Techniken gehört ein breit gefächertes, kaum zu überschauendes System, Labyrinth, muss man sagen, von Tabuierung, von Tabus. Tabus sind ja nicht einfach Verbote, die dem Willen zum Wissen binär gegenübergestellt sind, sondern Tabus sensibilisieren für ein ganzes Spektrum von inkonsequenten Haltungen des Nicht-Wissen-Wollens, des Erahnens, des Fantasierens, aber nicht evident machen wollen, der Umverteilung des Sagbaren und Unsagbaren von Situation zu Situation. Und in solchen Atmosphären, in solchen Labyrinthen der Tabus werden die Individuen in einem bestimmten Sinne antastbar. Die Antastbarkeit. Antastbarkeit, das finden Sie sehr viel, das hat ja auch was mit dem Tanzen zu tun. Antastbarkeit ist eine Voraussetzung der Sensibilisierung, die immer eine subjektive Entgrenzung bedeutet. Sensibilität ist dabei zugleich in Schwarzafrika, wobei ich immer von den kulturellen Kernkonfigurationen ausgehe und die kolonialen Überblendungen, Verzerrungen und so weiter nicht mitbedenke, Sensibilität ist zugleich Extremsubjektivität, subjektiv und extrem sozial. Die ganze gesellschaftliche, die ganze Arbeit einer gesellschaftlichen Synthesis, das heißt des Zusammenhalts von Gesellschaften, wird so unter dem im Horizont von Sensibilisierung begriffen. An dieser Stelle müsste ich eigentlich nochmal wieder einen Exkurs machen. Wenn es Sie gewundert hat, dass jemand wie Berthaud über Hölderlin und Schwarzafrika gleichzeitig schreibt, was bei deutschen Germanisten naturgemäß selber vorkommt, so müssen Sie wissen, vielleicht sage ich das doch noch, das ist nicht viel, dass er nicht der einzige Franzose ist, der das Thema Entgrenzung der Subjektivität, Extremismus der Sensibilität und Schwarzafrika, die schwarzafrikanische Erfahrung zusammengebracht hat. Also diese Herren hier, das sind Mitglieder einer französischen Expedition quer durch Afrika von Dakar nach Djibouti 1931 bis 1933, eine für das Afrika-Bild höchst französische Afrika-Bild, höchst wichtige Expedition. Die Leitung hatte Marcel Griol und er hatte, Klassiker der Feldforschung, für Ethnologen bekannt, und er hatte einen Protokollführer, nämlich einen berühmten Schriftsteller, Michel Leris, und seinen Bericht über diese Expedition können Sie nachlesen, L'Afrique Fantôme, übersetzt von 34, übersetzt in Deutschland, Sie sehen, das dauert immer ein bisschen, 1980, 84, Phantom Afrika. Ja, das lohnt sich zu lesen. Warum? Weil bei Leris dieser Zusammenhang einer rückhaltlosen Subjektivierung und Sensibilisierung mit der schwarzafrikanischen Erfahrung dieser Expedition durchsichtig gemacht wird. Darüber könnte man viel sagen. Dieses Phantom Afrika hat mit dem buchstäblich, wie ich das genannt habe, bodenlosen Humanismus zu tun, über den ich gesprochen habe. Es ist der bodenlose Humanismus des alten Schwarzafrika, der seine Resonanz eben in einer hochentwickelten Trommelkunst gefunden hat. So könnte man, denke ich, diesen Zusammenhang hypothetisch deuten. Wie gesagt, es gibt noch viel zu forschen an der Stelle. In Afrika sprechen die Trommeln so distinkt, dass der Medientheoretiker Marshall McLuhan sie als die ersten heißen Medien, heiße Medien, die den Körper zu sich rechnen, die Resonanz im Körper zu sich rechnen, überhaupt bezeichnet hat. Ja, einige Strukturelemente haben wir beieinander. Nun kann man, denke ich, ein bisschen die Frage beantworten, warum afrikanische Rhythmik als konstitutives Merkmal der Rock- und Popmusik zum zentralen Medium der Revolte der 60er Jahre werden konnte. Warum ausgerechnet dieser Sound? Die provisorische Antwort lautet, weil er den Boden, die Erdkruste, zu einer internationalen Tanzfläche neutralisiert hat. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.